Wenn Roboter in Zukunft Teil unseres Alltags werden sollen, dann müssen sie also nicht nur technisch einwandfrei funktionieren, sie sollten auch verstehen, was von ihnen verlangt wird und sich flexibel an neue Anforderungen und Interaktionspartner anpassen. Sprachverarbeitung reicht da oft nicht aus. Im Umgang mit Menschen sind vielmehr Roboter mit Fingerspitzengefühl und mit einem Gespür für Situationen gefragt. Und genau das will man mit multimodaler KI schaffen.
Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz der Universität Bamberg. Servus Stefan.
Servus Lennart. Multimodale KI, was ist das eigentlich? Hast du da eine griffige Definition für mich?
Also dazu habe ich bei den Recherchen Folgendes gefunden. Multimodale KI führt viele Datenmodalitäten zusammen, wie zum Beispiel Text, Videos, Fotos, Audio, um ein gründlicheres Verständnis für ein bestimmtes Szenario zu bekommen. Also sie stellt also Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, um dadurch genauere und vertrauenswürdigere Entscheidungsprozesse zu fördern. Aber am besten fragen wir da unseren heutigen Gast direkt.
Eine sehr gute Idee. Der ist nämlich Experte auf dem Gebiet der multimodalen Mensch-Roboter-Interaktion. Herzlich willkommen, Professor Markus Rickert. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Multimodal Intelligent Interaction an der Uni Bamberg. Davor waren Sie Leiter des TUM Huawei Automotive Solution Innovation Labs und Gründer der Forschungsgruppen für Virtual Engineering und Robotics sowie für Autonomous Driving am Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme, abgekürzt FORTIS. Wichtige Anwendungsbereiche, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihrer Forschung sind Service- und Industrieroboter sowie autonome Fahrzeuge. Erste Frage an Sie. Sind Sie zufrieden mit der Definition, die der Kollege angeboten hat, oder würden Sie multimodale KI irgendwie anders definieren?
Ja, den Kern hat es schon ein bisschen getroffen, würde ich sagen. Es geht halt wirklich darum, dass ich mehr als eine Modalität, also nicht nur Text, nicht nur Bilder, nicht nur Sprache habe, sondern eben alles zusammen kombiniere, um gerade komplexere Interaktionen, also wie man sie typischerweise auch hat, wenn man untereinander interagiert, also Mensch mit Mensch oder bei uns dann eben Mensch mit Roboter, wo halt durchaus auch Situationen vorkommen, die nicht hundertprozentig auflösbar sind. Also wenn ich jetzt etwas sehr Komplexes beschreibe, ist es meistens vielleicht sogar sehr umständlich zu beschreiben. Wenn ich dann noch irgendwie drauf zeigen kann, auf ein Objekt zum Beispiel, macht das Ganze wesentlich einfacher. Von daher geht es auch darum, so ein bisschen Robustheit reinzubekommen und auch natürlicher zu interagieren. Also es ist manchmal etwas künstlich, sehr komplexe Sachen mit Text zu beschreiben. Das geht besser, wenn man verschiedene Sachen kombiniert.
Bei FORTIS waren Sie ja unter anderem an der Entwicklung eines Barkeeper-Roboters beteiligt, der auf den Namen James hört. Und der soll in der Lage sein, also Körpersprache, die Körpersprache seiner Gäste zu verstehen, ihre Bestellungen aufzunehmen, die sie zu priorisieren und dann auch entsprechend zu bearbeiten. Ja, wir haben schon von Professor Ute Schmid gehört, dass das für Roboter durchaus eine Herausforderung darstellt, Apfelsaftschorle zu mischen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ganz besondere Anforderungen an die Mensch-Roboter-Interaktion stellt, was sie da gemacht haben. Wie hat sich denn James geschlagen?
James war unglaublich beliebt, ja. Also hat Getränke ausgeben können, leider keine Apfelsaftschorle. Ich glaube, wir hatten Wasser, Cola, Limo im Angebot. Er war auch sehr gut darin, Kuchen auszugeben oder Blumen. Die haben nämlich auch gut in die Gläser gepasst. Das heißt, er konnte sich auch flexibel an die Situation anpassen dann. Hat er auch einen sehr schönen Dialekt immer bei der Aussprache. Das hat ihn auch sehr sympathisch gemacht. Hat sogar eine Fliege dann, die uns ein Kollege noch zur Verfügung gestellt hat und mit der etwas förmlicher aussieht.
Was für ein Dialekt hat er gesprochen?
Ja, so einen kleinen wienerischen Dialekt hat er, glaube ich, eine deutsche Stimme. Er hat auch noch eine englische Stimme. Ich glaube, da war es ein schottischer Akzent. Aber die kamen, das hat irgendwie gut zusammengepasst, ja.
Wie hat jetzt James erkannt, ob jemand was bestellen will oder einfach nur über den Tresen hinweg einen anderen Menschen grüßt?
Also wir haben wirklich Aufnahmen auch in Bars gemacht, in Bielefeld und auch in Edinburgh, wo es wirklich darum ging zu schauen, wie man normalerweise in der Bar miteinander interagiert. Also was sind da quasi für Situationen, die entstehen? Wie erkennt der Barkeeper überhaupt, ob man was bestellen möchte? Also man sollte nicht in 10 Meter Entfernung winken, sondern man sollte wirklich zum Tresen gehen, sich aufstützen und quasi die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man sein Getränk bekommt. Und genau diese Sachen wurden auch versucht, James beizubringen. Also er hatte dann auch eine Kamera quasi, auch mit 3D, Wahrnehmung, wo er dann wirklich erkennen konnte, wer steht vor einem, wie kann er quasi die, also das Körperskelett quasi erkennen, das Gesicht erkennen, wie kann er quasi die Gesten daraus schließen, auch wenn mehrere Personen zueinander stehen, ist die Aufmerksamkeit quasi auf den Barkeeper gerichtet, reden die nur untereinander, kann ich die quasi ignorieren, muss ich quasi die Bestellung wahrnehmen, entsprechend auch natürlich Spracherkennung, also was gesagt wurde, wurde verarbeitet und dann wurde aus diesen ganzen Videos analysiert, was sind quasi die vernünftigen Szenarios, die wurden dann auch entsprechend ja modelliert und trainiert, sodass dann quasi mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch gesagt werden konnte, wann er was bestellen wollte. Und diese Wahrscheinlichkeit, ich glaube, die lag auch bei 93% damals, also war sehr gut darin zu erkennen, wenn man ein Getränk haben wollte.
Wie genau wurde denn der James trainiert? Weil, also braucht er da viele Freiwillige, die bei ihm was bestellen? Also wir haben jetzt von diesen Videos gehört. Und wie genau kommt man dann von dem Video zu irgendwie einer Anweisung oder in einem KI-Modell? Wie kann man sich das vorstellen? Und kann man sich noch anmelden?
Ja, James liegt leider in einem Koffer im Keller, glaube ich. Also den James in der Form gibt es leider nicht mehr, wo wir durchaus versuchen werden, sowas in der Richtung auch wieder aufzubauen in den nächsten Jahren hier in Bamberg. Dann kann man auch gerne sich wieder anmelden. Ich weiß noch nicht, ob man Getränke bestellen kann oder was anderes. Aber ganz wichtig ist natürlich auch immer die Evaluierung. Das heißt, wenn wir irgendwas programmieren, ein Verhaltensmuster, dann machen wir quasi auch Versuche mit wirklichen Teilnehmern, die halt diese Prozesse durchlaufen, um auch abschätzen zu können, funktioniert es gut, auch wenn wir unterschiedliche Sachen modellieren, unterschiedliche Verhaltensmuster, was funktioniert quasi besser und ein Kernpunkt, den man zum Beispiel bei James untersuchen wollte, war ja, ist er quasi, verhält er sich sozial korrekt? Also das Hauptbeispiel, was immer gerne gebracht wurde, ich komme in die Bar, bestelle ein Bier, dann kommt gleich nach mir ein zweiter und bestellt eine Cola oder so und dann kriegt er seine Cola aber vor meinem Bier, dann bin ich wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden mit dem Barkeeper. Und das sollte eben vermieden werden und da ging es auch darum, wie ich das entsprechend plane dann.
Und in Bamberg müsste James natürlich auch einen Schnitt ausschenken können.
Ja, solange es damals im Glas war, war das kein Problem, genau. Ich meine, das Eingießen von Getränken hatten wir durchaus auch mal programmiert. Das war für ein anderes Projekt. Also man muss wirklich aufpassen, wenn man das Getränk eingießt, dass man die Geschwindigkeit variiert. Kennt man ja, wenn man das quasi eingießt, erst ein bisschen schneller, dann ein bisschen langsamer und dann wieder etwas schneller, wenn es quasi leer wird. Das war allerdings nicht gelernt, das habe ich quasi eben händisch beigebracht damals.
Genau da würde ich gerne einhaken, weil wie wir aus Gesprächen mit Ute Schmid und Christoph Benzmüller eigentlich gelernt haben, stellen so Alltagsprobleme typischerweise für KIs und Roboter die größten Schwierigkeiten dar. Also so Bauklötze aufeinander stapeln, Flaschen aus einem Regal greifen, auf einen Tisch stellen und auch zu gucken, dass da der Tisch ist, das nicht daneben fallen lassen, Getränke einstellen, wieder abstellen, ohne dass sie runterfallen, genau. Wie nahm James diese Hürden?
Für die Sachen, für die er quasi programmiert wurde, ganz gut. Es ging auch wirklich darum, dass er quasi die Getränke aufgreift, dass er nicht mit dem Tisch kollidiert, dass er auch quasi erkennt, wo stehen die ganzen Gegenstände, dass er die auch entsprechend greift. Da hat er auch wirklich so eine Hand mit vier Fingern, um das entsprechend auffassen zu können. Wie schon gesagt, wir hatten damals eine symbolische Planung, die wirklich auch die Zustände hatte, die auch erkannt hat, wenn was bestellt wurde. Also auch das Dialogmanagement, was man gerne separat macht, war da quasi direkt mit integriert, aber auch dann zum Beispiel Komponenten wie Bahnplanung, Kollisionserkennung. Wurde kürzlich abgebildet, wie ich dann quasi von dem Ruheort quasi, wo er seine Hand hat, zu dem Ort fährt, wo das Objekt ist, wie er auch entsprechend greifen muss, wie er das entsprechend bewegen muss. Ging sogar so weit, dass wir das entsprechend programmiert haben, dass er auch Gegenstände wegdrücken konnte, wenn er quasi die Flasche sonst nicht greifen konnte. Erst die eine Flasche ein bisschen zur Seite räumen, dann die andere quasi greifen und aufheben. Auch ein ganz wichtiger Punkt war immer die Ausgabe vom Gesicht. Also wir hatten keinen richtigen mechanischen Kopf. Wir hatten ein iPad montiert oben, wo dann quasi ein Gesicht eingezeichnet war, wo er aber die Augen bewegen konnte, wo er auch die Lippen bewegen konnte. Die müssen quasi auch synchron zur Sprache natürlich gebracht werden. Auch eine Frage war immer, wo dreht er sich hin? Also er konnte wirklich den Oberkörper auch drehen, auch nach vorne kippen, um quasi auch immer dem Gast entsprechend anzuschauen zum Beispiel. Also das muss alles mitgeplant werden und das hat er, glaube ich, recht gut gemanagt.
Mit welchen Sinnen nimmt er denn die Körpersprache der Gäste wahr?
Also James hatte eine Kamera, die war quasi über seinem Kopf montiert, wo er wahrnehmen konnte, wer quasi vor ihm steht, also mit Bilddaten, also Farbe quasi auf der einen Seite, aber auch die Entfernung abschätzen konnte, was ich dann eben nehmen kann, um quasi die Skelettdaten von dem Menschen zu erfassen, aber auch das Gesicht zu erfassen. Also ganz wichtig war zum Beispiel auch zu erkennen, ob die gleiche Person wieder die Bar betritt oder ob es eine neue Person ist, damit ich quasi auch wieder auf sie eingehen kann und sie vielleicht auch nicht schon wieder zum fünften Mal begrüße, sondern quasi sage, ob es noch was Neues sein darf.
Ein Moment, das heißt, er hat auch tatsächlich eine Art Gesichtserkennung damals schon gehabt.
Der hatte schon eine Gesichtserkennung, genau. Also der konnte erkennen, ob es quasi eine Person war. Also gerade die Mitarbeiter, die konnte, glaube ich, sogar mit Namen ansprechen dann. Neue Personen waren es natürlich schwierig. Auch eine Spracherkennung eben dann natürlich mit dem Mikrofon, um zu erkennen, was bestellt wird, natürlich ganz wichtig. Also deswegen ja auch verschiedene Modalitäten. Er hatte jetzt noch nicht, glaube ich, die Geste implementiert, dass man irgendwie zwei Finger heben kann, um zwei Bier zu bestellen. Das müsste man entsprechend nachrüsten vielleicht. Aber typischerweise hat er eben erkannt, wenn ich quasi auf der Bar lehne, wenn ich quasi vor allem mein Gesicht zu ihm drehe, wenn ich mein Gesicht woanders hin drehe, da gibt es auch so verschiedene Formationen, die man entsprechend unterscheiden muss, die auch ableiten können dann, ob ich eben Aufmerksamkeit brauche oder nicht.
Also wenn man jetzt vielleicht für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Makerspaces einfach mal fragt, also welche KI-Technologien braucht man denn, um aus so einem Roboter einen guten Barmann zu machen?
Also was natürlich bei ihm auch so ein Punkt war, war die Hardware an sich. Also das war jetzt kein klassischer Industrieroboter. Ganz wichtig ist in dem Punkt ja auch immer die Sicherheit, dass er quasi, also der hatte wirklich auch Sensoren in den Gelenken, um zu erkennen mit Drehmoment quasi, wenn er ein Hindernis berührt, wenn der Mensch ihn berührt. Das heißt, ich brauchte keinen Schutzzaun im Endeffekt in diesem Versuchsaufbau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich sowas jetzt selber bauen möchte auf der einen Seite, aber natürlich die Sensorik ganz wichtig. Wir hatten es schon angesprochen, der muss eben erkennen können, wer steht vor einem, wo stehen die Sachen in der Umgebung, wie muss ich dann das auch entsprechend umsetzen, damit ich die ganze Planung übernehmen kann. Und natürlich die ganzen Algorithmik-Software, also wie mache ich diese Entscheidungen eigentlich? Ganz wichtiger Punkt hier war auch mal zu prüfen, sind diese Sensordaten, die wir bekommen, überhaupt ausreichend? Kann ein Mensch eigentlich damit Entscheidungen treffen? Das heißt, wir hatten auch ein Experiment gemacht, das hat man dann auf Deutsch Geist in der Maschine genannt. Also ein Mensch hatte quasi im Nebenzimmer genau die Informationen auf dem Bildschirm bekommen, die der Roboter sieht. Also die Skelettdaten, die erkannt wurden, was quasi gesagt wurde, konnte auch dementsprechend dann Aktionen auslösen, die der Roboter ausführen sollte. Und da ging es auch darum, ist das quasi, kann ein Mensch damit was entscheiden oder bräuchte ich auch mehr Informationen? Und dann geht es natürlich darum, wie mache ich da einen Algorithmus dafür, dass es entscheiden kann? Wie schon angesprochen, auf der einen Seite wurde natürlich die ganze, der Zustand muss erkannt werden auf der einen Seite. Also da ging es auch viel darum, dass man sagt dann auch zum Beispiel, das subsymbolisch zu machen. Also ich kann jetzt, hatte sie, glaube ich, auch in einem früheren Podcast schon mal, wie kann ich eine Katze beschreiben? Ist relativ schwierig, quasi mit Regeln zu definieren. Ist aber ganz gut, wenn ich das mit Beispielen füllen kann. Dementsprechend wird auch zum Beispiel Bilderkennung oder Spracherkennung heute natürlich sehr viel mit Machine Learning gemacht. Die Planung war damals symbolisch allerdings. Ist vielleicht auch ein gewisser Punkt bei einer Mensch-Roboter-Interaktion, wo Sicherheit auch wichtig ist, dass jetzt keine Aktionen geplant werden, die, sage ich mal, komplett willkürlich sind, die ich nicht vorhersagen kann, um auch wirklich sicher zu gehen, dass er jetzt nicht irgendwie statt dem Glas auf den Tresen das Glas mir entgegenwirft, jetzt mal ganz extrem formuliert. Genau, und dann auch die Ausführung, natürlich die Ansteuerung. Also ich muss wirklich die ganze Roboterbewegung natürlich planen, die Motoren ansteuern, die Trajektorien auch definieren, auch so ein Punkt. Klassische Industrieroboter kennt man vielleicht, sind eher so ein bisschen abgehackt in ihren Bewegungen, wird ja auch gerne quasi so ein Pantomime nachgemacht. Mensch hat aber eher so eine weiche Bewegung. Also alles, was wir so im Arbeitskreis quasi von uns machen, ist so ungefähr eine Sekunde, hatten wir auch mal in Versuchen festgestellt. Und ich kann vor allem, ich habe so einen Peak der Geschwindigkeit, so einen Höhepunkt der Geschwindigkeit in der Mitte der Bewegung und das erlaubt mir dann auch vorherzusagen, wann ich wieder aufhöre mit der Bewegung. Das heißt, ich kann mich gut darauf einstellen, wenn ich was übergebe quasi, ein Objekt übergebe, ein Glas übergebe oder einen Würfel, was wir damals hatten, wann ich quasi mit meiner Bewegung anfangen muss, damit wir uns zum richtigen Zeitpunkt in der Luft quasi treffen und die Übergabe auch übernehmen können dann. Genau, es ist schwierig, wenn der Roboter natürlich jetzt auf so Serienproduktion getrimmt ist, wo es wirklich darum geht, ich habe eine konstante Geschwindigkeit in der Mitte, weil ich polieren muss zum Beispiel, weil ich vielleicht irgendwie etwas tracken muss oder so, aber ich weiß halt nicht genau, wann er jetzt zum Stehen kommt.
Also vorhin haben Sie auch, wo Sie gesagt haben, um das Risiko einzudämmen, Können Sie das kurz nochmal sagen, was der Unterschied ist jetzt zwischen dem, was wir kennen aus KIs wie ChatGPT, die generativ irgendwie arbeiten, und dem, wie jetzt James das gelöst hat?
Genau, also die Technologien gab es damals noch nicht. Kennt man ja jetzt heute, wie gesagt, dass man mit ChatGPT sich Texte generieren lassen kann, die eben auf einem Modell basieren, dass ich vorhersage, was ist das nächste Wort, was dazu passt. Da gibt es ja auch multimodale KIs inzwischen, wo ich dann auch jetzt Bilder entsprechend kodiere und auch die Ähnlichkeit zwischen Bildern und Textbeschreibungen entsprechend trainiere, um dann auch diese Abfragen zu machen. Genau, und auf der anderen Seite steht eben symbolische KI, wo ich wirklich Modelle habe der Welt entsprechend, wo ich modelliere, was sind Farben zum Beispiel, was sind Gegenstände, die ich entsprechend abdecke, die ich auch natürlich ergänzen kann. Ich kann quasi neue Objekte auch hinzufügen, kann auch Abfragen stellen, stellen wir also auch Abfragen quasi durch die Modelle, die Sachen beantworten können, die ich nicht explizit modelliert habe, wo ich aber quasi wirklich mit klassischer Logik auch arbeite und eben keine Schätzungen mache, was quasi das nächste Ergebnis ist, sondern ja, die Sachen basieren also wirklich auf dem, was ich entsprechend halt abgebildet habe.
Wir haben jetzt gelernt, multimodale KI dient dazu, Informationen aus unterschiedlichen Sinnesmodalitäten quasi miteinander zu verschmelzen und ja, sowas wie ein Situationsverständnis dem Roboter zu ermöglichen. Geht es so weit, dass so ein Roboter dann vergleichbare Situationen, die er aus der Vergangenheit kennt, auf die gegenwärtigen Anforderungen übertragen kann? Kann er auch irgendwie generalisieren von einer Situation auf eine andere? Also wenn man jetzt James als Barkeeper in einen anderen Kontext versetzen würde, wäre er dann auch in der Lage, da zu interagieren, Gesichter zu erkennen und vielleicht Getränke auf Bestellung auszuschenken?
Das zu erreichen ist natürlich das Ziel, ja. Also mit Einschränkungen würde ich sagen. Also wenn die Szenarien sich einigermaßen ähnlich sind, also wenn es jetzt um die Gesichtserkennung geht, das kann man sicher in den anderen Bereich transportieren. Wenn es aber wirklich darum geht, jetzt einen komplett neuen Prozess anzuwenden, wo auch der Kontext komplett anders ist, also wenn ich jetzt eben der Barkeeper-Roboter bin und jetzt wird erwartet, dass ich eine Schweißarbeit durchführe, das wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren, weil ich entsprechend das Hintergrundwissen nicht habe. Ich meine, schön wäre natürlich, das entsprechend anlernen zu können dann, also dass ich das quasi nicht händisch entsprechend modellieren müsste, sondern ihm das beibringen kann. Da gibt es auch Ansätze dazu, sowas vorzumachen. Die Frage ist eben wirklich, wie gut kann er das generalisieren? Hat er dann auch wirklich verstanden, was der Hintergrund ist? Oder versucht er nur nachzumachen, was ich ihm in dem Szenario vorgemacht habe? Aber kann er das wirklich wieder auf was anderes anwenden? Das ist genau die Fragestellung, um die es auch hier geht dann, genau. Was wir auch dann typischerweise machen eben, wenn es jetzt, also nicht unbedingt nur um den Barkeeper-Roboter geht, wenn es jetzt vielleicht auch um industrielle Anwendungen geht, wo auch die intuitive Bedienung im Vordergrund steht, also jetzt nicht eben dieses klassische Teach-Panel, was man hat, wo ich die einzelnen Befehle der Reihe nach eingeben muss, wo ich auch entsprechende Programmiererfahrung haben muss. Das funktioniert halt sehr gut, wenn ich eine Anlage programmiere, die wirklich jetzt mehrere Jahre exakt in dieser Form funktionieren wird. Wenn ich aber am Tag unterschiedliche Anforderungen bekomme, die ich eben relativ schnell umsetzen müsste, dann kann ich es mir nicht leisten, jetzt 2 Wochen lang für die Programmierung zu investieren. Oder ich habe den Experten vielleicht auch nicht im Haus, der das kann. Also ist genau da die Frage auch, wie bringe ich dem Roboter das jetzt schnell bei? Also wie ist quasi für diese Domäne erstmal die natürliche Sprache? Ja, also wie würde jetzt quasi der Kollege mit dem Kollegen darüber reden? Wie bringt er ihm das bei? Wie kann ich das dann so übertragen, dass der Roboter das auch anwenden kann? Und dann kann ich natürlich sagen, ich optimiere das für bestimmte Domänen dann, kann vielleicht in dieser Domäne auch entsprechend flexibel sein. Und wenn es eine komplett andere Domäne ist und ich schaffe es vielleicht aktuell noch nicht, dann ergänze ich das entsprechend. Und so kann ich auch Stück für Stück vielleicht zumindest die Anforderungen von dieser Firma zum Beispiel abdecken auch.
Also so ein Fernziel wäre bestimmt, dass man Roboter soziales Lernen ermöglicht, also dass sie quasi neben einem Mitarbeiter in dem Unternehmen herfahren für eine Weile und sich das anschauen, was er oder sie da so treibt und dann in der Lage sind, das quasi nachzuvollziehen und nachzuahmen.
Genau, das hätte man gerne. Also es gibt ja auch unterschiedliche Modi der Interaktion. Das eine ist eben der Roboter, der ist vielleicht der Lehrer. Und da bringt jemand anderem was bei, oder der Roboter ist vielleicht auch der Student und kriegt von dem anderen beigebracht, was gemacht wird, oder beide sind Partner und machen zusammen eine Aufgabe. Da gibt auch im Englischen da den schönen Begriff Joint Action quasi, zusammen eben diese Tätigkeit, also gemeinsames Handeln zu erreichen. Da hatten wir früher auch einige Projekte, zum Beispiel eben die vorher schon angesprochenen Holzklötze zusammenzubauen, Flugzeuge zu bauen, Motorräder zu bauen. Kennt man ja auch von Lego vielleicht, wie man diese Bauanleitung lesen muss, um das entsprechend zu kombinieren. Dann ist auch die Frage, mache ich das zusammen? Macht einer den hinteren Teil von dem Objekt? Macht einer den vorderen Teil entsprechend? Legt der eine quasi die Bauteile vor und der andere kriegt Anweisungen, was er machen soll? Und da gibt es dann auch typische Interaktions-Patterns, dass ich zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Teil des Bauplans lenke, dass ich bestimmte Sachen in den Arbeitsbereich von dem Gegenüber lege und damit quasi erhoffe, dass er das auch entsprechend aufnehmen wird. Ganz klassisches Beispiel, vielleicht auch wenn ich zum Einkaufen gehe in den Supermarkt und mich an die Kasse stelle, ja, dann stelle ich mich quasi auch in den Aufmerksamkeitsbereich von dem Kassierer quasi und der weiß dann, wenn ich die Objekte auf das Band lege, was ich quasi von ihm erwarte auch. Also das gibt's dann auch, wenn ich quasi zusammen interagiere oder wenn ich zum Beispiel in den Tisch transportiere, muss ich mich auch aufeinander einstellen. Wenn der eine nach links geht, sollte der andere vielleicht auch nach links gehen, weil wenn wir beide auseinandergehen, fliegt der Tisch vielleicht dann doch wieder auf den Boden.
Also das wäre ja unglaublich, wenn Roboter das tatsächlich einfach durch Nachahmung lernen könnten, so wie wir. Was sich für mich dann irgendwie stellt, die Frage ist, können wir hier schon von einem Verstehen reden oder ist es das falsche Wort? Weil wenn ich lerne, dann geht es ja typischerweise darum, ich habe verstanden, das ist jetzt meine Aufgabe, das mache ich jetzt so und so funktioniert das. Also sind die da in der Lage, in irgendeiner Form, Stefan hat es ja vorhin schon mal kurz gefragt, zu abstrahieren? Oder reden wir hier eigentlich von vielleicht Machine Learning Prozessen, wo sie das einfach ganz wild, ganz oft machen, bis es irgendwann mal mit einer Wahrscheinlichkeit klappt? Oder wie gehen sie solche Lernprozesse an?
Ja, bei Machine Learning ist es im Endeffekt eine gewisse Art von Wahrscheinlichkeit, dass er das entsprechend anwenden kann. Deswegen schwebt auch immer eine gewisse Unsicherheit halt mit, ob er das, also verstanden, hat er das verstanden oder ist quasi einfach nur glücklicherweise gerade das eingetroffen. Auf der einen Seite eben die symbolische Planung, wo ich halt Sachen planen kann, die ich entsprechend modelliert habe, was dann natürlich der nächste Schritt wäre, auch die beiden Sachen zu kombinieren. Da redet man auch von hybrider KI, die sich entsprechend ergänzen kann. Ich kann vielleicht auch was ich jetzt mit Machine Learning mir generiert habe, nochmal mit der symbolischen KI überprüfen, ob das überhaupt realistisch ist, dass das überhaupt eintreten kann. Vielleicht habe ich die Physikmodelle auch im Hintergrund, der das entsprechend prüfen kann. Also kann ich auch ein bisschen die Vorteile von beiden Sachen kombinieren. Ja, also alles exakt zu modellieren, schränkt es halt natürlich etwas ein. Alles komplett nur mit Wahrscheinlichkeiten zu machen, ist für bestimmte Anwendungsbereiche natürlich etwas sensibler.
Jetzt ist das Barkeeper-Projekt James seit 2014 schon abgeschlossen. Seitdem hat sich ja ganz viel verändert. Also wie sieht die Mensch-Roboter-Interaktion denn heutzutage aus?
Den Barkeeper, den haben wir leider beendet. Wie schon angesprochen, ist ein großer Punkt natürlich die normale Interaktion jetzt für bestimmte Domänen auch, also KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, das ist zum Beispiel ein großer Fokus bei uns auch gewesen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Also wie mache ich da die Programmierung einfacher? Dann hatten wir auch schon gesagt, gibt es natürlich relativ viele neue Technologien auch in dem Feld. Also gerade auch jetzt die generativen Modelle eben, die ich auch in der Mensch-Roboter-Interaktion natürlich versuche anzuwenden. Also da gibt's sicher viel Potenzial auch in der Zukunft. Und auch gerade natürlich, was jetzt die industrielle Anwendbarkeit angeht, ist das natürlich etwas einfacher, weil die Prozesse etwas klarer strukturiert sind. Die kann ich vielleicht auch entsprechend besser modellieren. Da gibt es vielleicht sogar schon Dokumentationen dazu, gegenüber jetzt natürlich dem Haushaltsroboter, dem Pflegeroboter vielleicht auch. Also gerade Pflegerobotik ist natürlich auch ein großer Punkt. Kennt man da vielleicht auch dann diese Plüschtiere, sage ich mal, die man auch in Altersheimen gerne hernimmt. Die sind jetzt eine sehr einfache Form. Gibt auch inzwischen Pflegeroboter, die durchaus auch Patienten, sage ich mal, bewegen, transportieren können. Großer Wunsch von vielen Leuten ist vielleicht auch der Haushaltsroboter, der dann die Spülmaschine leerräumen kann. Je nachdem, wie robust das Besteck ist und das Geschirr ist, kann man da vielleicht etwas mutiger sein. Aber genau, ein Industrieprozess ist typischerweise einfach klarer strukturiert. Da habe ich weniger Unsicherheiten in der Umgebung. Also ist auch ein gewisses Problem, wenn die Sachen nicht immer exakt da stehen, wo ich sie modelliert habe, wie ich es bei der typischen Roboterprogrammierung habe, dann sind es Sachen, die der Roboter natürlich entsprechend umgehen muss. Ich muss erstmal das Objekt entsprechend eingrenzen. Aber es gibt auch in industriellen Prozessen durchaus Unsicherheiten. Also wir hatten Schweißen vorher schon kurz erwähnt. Das wird nicht alles exakt so wie im CAD-Modell platziert, normalerweise händisch vormontiert, sondern eben grob vormontiert und dann kann es durchaus auch zu Abweichungen kommen, die ich natürlich auch entsprechend erst erkennen muss und meinen Prozess auch wieder adaptieren muss. Sonst stimmt die Schweißnadel an der Stelle eben auch nicht. Also auch da ist Sensorik ein großer Punkt natürlich und auch die entsprechende Anpassung von Prozessen und auch vielleicht die Umplanung. Auch wenn was schief geht, wenn ein Fehler auftritt, Es ist dann schlecht, wenn ich einfach stehen bleibe und nicht weitermache. Gut wäre natürlich, wenn er das entsprechend beheben kann, den Fehler selber. Also wenn jetzt nicht kommt, Fehler in Zeile 500, sondern hier Fehler bei Schweißband 43 an der Stelle, kannst du mir bitte sagen, wie ich hier damit weitermachen soll.
Genau, Sie hatten gerade über Fehler gesprochen, die solchen Robotern unter Umständen unterlaufen. Woran hapert es denn Ihrer Meinung nach im Moment am meisten? Also welche Probleme müsste man am dringlichsten lösen in der Mensch-Roboter-Interaktion?
Es ist leider eben in der Realität nicht immer alles perfekt. Ich kann nicht wie in dem Geometriemodell im Computer immer alles perfekt vorhersehen. Die Sachen haben vielleicht auch gewisse Gewichte, die nicht übereinstimmen mit dem, was ich mir gedacht habe. Meine Hardware ist vielleicht auch entsprechend eingeschränkt. Also gerade der Mensch ist ja mit seinen Fingern entsprechend extrem feinfühlig und kann auf alles sehr schnell reagieren auch. Also es ist immer so eine Kombination aus allem. Das ist auch das, was die Robotik vielleicht ein bisschen auszeichnet. Es ist nicht nur eine einzige Domäne, um die ich mich da kümmern muss, sondern ich muss Wissen aus sehr vielen Bereichen kombinieren. Die Planung auf der einen Seite, eben auch die Sensorerfassung, die Ausführung. Das muss eben alles zusammenspielen dann.
Wie viele Jahre sind wir von brauchbaren humanoiden Hausrobotern entfernt, denen man dann auch das teure Porzellan der Großmutter anvertrauen kann?
Also es gibt ja jetzt schon, glaube ich, erste Planungen, auch humanoide Roboter in der Logistik einzusetzen. Also es gibt auch inzwischen Laufroboter, die vielleicht nicht so gut sprinten, wie ein Mensch es aktuell noch macht, aber natürlich wesentlich flexibler auch sind, in der Umgebung sich zurechtzufinden. Dann wird auch schon natürlich daran gearbeitet, wie ich mit diesen humanoiden Robotern entsprechende Fertigkeiten in der Produktion vielleicht erfüllen kann, die natürlich aber aktuell eben noch nicht so flexibel sind wie der Mensch. Also da wird sicher in den nächsten Jahren so einfache Pick-and-Place-Operationen, also Aufnehmen, Ablegen, Operationen geben, die ein Roboter übernehmen kann, aber komplexe Fertigungsarbeiten, da ist es, wo es wirklich kompliziert wird. Also erstmal das Verständnis darum, wie wird wirklich diese Montage ausgeführt und wie muss ich eben auch damit umgehen, wenn der Montageprozess entsprechende, ja, geringe Toleranzen hat, wenn die Unsicherheiten sehr hoch sind, wenn ich entsprechend umplanen muss, wenn was nicht funktioniert, also das wird natürlich noch länger dauern.
Das heißt, Mitarbeiter in solchen Betrieben müssen sich jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass sie demnächst dann durch einen humanoiden Roboter ersetzt werden.
Das kommt häufig auf die Frage, genau. Also kurzfristig wird das, glaube ich, nicht in der Form machbar sein. Ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch, dass der Roboter auch Sachen erledigen kann, die der Mensch vielleicht nicht so einfach machen kann. Also gerade wenn schwere Objekte gehoben werden müssen, ist es ja durchaus auch eine Erleichterung. Entsprechend kann er auch Sachen vorbereiten, als Assistent vielleicht. Und natürlich entstehen auch komplett andere Arbeiten dadurch. Also irgendjemand muss auch den Roboter natürlich wieder pflegen und programmieren.
Und dann therapieren vielleicht noch.
Therapieren, genau. Der wieder frustriert ist, wenn die Schraube nicht passt.
Wenn Sie jetzt sagen, okay, dieser Hausroboter, der das Porzellan von Oma durch die Gegend trägt, ist vielleicht noch etwas weiter weg. In welchen Bereichen sind denn aktuell so Mensch-Roboter-Interaktionen besonders nachgefragt? Haben Sie vielleicht noch ein paar Beispiele?
Also ich hatte ja schon genannt, Pflegerobotik ist natürlich ein großer Punkt, weil auch natürlich entsprechender Bedarf da ist. Also gerade in Japan sieht man das aktuell auch. Hier in der Industrie sehe ich hauptsächlich eben bei kleinen mittelständischen Unternehmen den Bedarf, wirklich die Programmierung von Robotern einfacher zu machen, wo eben auch verschiedene Modalitäten natürlich das entsprechend vereinfachen. Also wenn ich wirklich auch mit Gesten arbeiten kann, wenn ich eben nicht, wie man es typischerweise hat, die Aktionen der Reihe nach vorgeben muss, also auf den Haushaltsroboter übertragen, weiß er eben dann zum Beispiel, was eine Küche ist, wo das Glas Milch in der Küche ist. Und wenn ich ihm sage, bring mir das, dann weiß er, was er zu tun hat. Er plant die entsprechenden Aufgaben, um dieses Ziel erfüllen zu können. Das klassische Gegenüber wäre jetzt wirklich zu sagen, fahre 5 Meter nach vorne, fahre 3 Meter nach links, drehe dich entsprechend. Ja, aber das ist halt nicht sehr flexibel, genau. Ist natürlich aber auch sehr kompliziert. Also da wirklich so eine zielbasierte Programmierung mit entsprechender Planung umzusetzen, finde ich, macht die Programmierung dann wahrscheinlich auch entsprechend einfacher für diese Bereiche.
Wir haben gehört, dass Sie gerade ein Robotiklabor aufbauen. Vielleicht wollen Sie dafür noch ein bisschen sagen dazu, was da gerade entsteht an der Uni Bamberg?
Langfristig würde ich auch gerne wieder, wir hatten ja schon den James Parkeeper angesprochen, sowas in der Richtung auch gerne wieder weiterentwickeln. Hauptsächlich ist die Frage halt, wie kann ich die Sachen, die ich gelernt habe, auch wirklich praktisch anwenden? Also nicht nur quasi im Simulator das entsprechend umsetzen, sondern die echten Probleme ergeben sich halt dann, wenn ich wirklich mit den Bauteilen auf dem Tisch arbeiten muss. Und die sind eben dann nicht perfekt. Wie gehe ich dann damit um? Wie entsprechend programmiere ich das? Was ist, wenn das Licht wieder nicht passt? Wie muss ich die Bilderkennung anpassen? Also diese ganzen Fragen zu lernen und auch wirklich die Programmierung davon zu lernen.
wir freuen uns auf jeden Fall schon auf James Teil 2. Also und sind ganz gespannt, was dann noch für Sachen möglich sein werden, auch von dem Ausdruck und der Interaktion. Gibt es da schon etwas genauere Ideen oder Pläne oder ist das noch ganz weit in der Zukunft?
Ja, interessant ist natürlich, wie schon angesprochen, wie kann ich wirklich von den Menschen auch lernen? Wie kann ich auch dieses gemeinsame Handeln besser umsetzen? Also wir hatten dafür, wie gesagt, einige Projekte dazu, aber heutzutage ist die Technik natürlich viel weiter fortgeschritten, auch die Hardware ist weiter fortgeschritten. Auch gerade wirklich mit die Gesten entsprechend auch zu generieren, ist natürlich eine Frage. Also wie beschreibe ich entsprechende Aktionen da vielleicht? Wie habe ich auch ein Verständnis von dem, was der andere sich wirklich als Aufgabe vorstellt. Also da gibt es noch ganz viele spannende Sachen, die man angehen kann und die wir auch angehen wollen.
Also ich bin mir sicher, dass die Gastronomen, die alle händeringend nach Servicekräften suchen, jetzt ihre Forschung mit großer Aufmerksamkeit verfolgen werden. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Mensch-Roboter-Interaktion, Herr Professor Rickert.
Liebes Publikum, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann drücken Sie gerne auf Abonnieren und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben für uns, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an servus-ki@uni-bamberg.de mit Ihren Themenvorschlägen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus.